Ja, ihr könnt schon mal Matthäus Kapitel 24 aufschlagen. Wir werden heute so ein bisschen die Endzeitrede Jesu betrachten, dann gehen wir später in die Offenbarung rüber. Wir sind ja bei der Lehre von den letzten Dingen. Über die Wiederkunft Christi haben wir schon gesprochen, das wird heute nicht so das große Thema sein. Wir wollen heute eher darüber nachdenken, was sollen die oder was werden das für Ereignisse sein, die dem zuvor oder vorausgehen sollen. Matthäus 24, das hatten wir ja schon gehört, da werden so wehenartige Zustände beschrieben. Das heißt, der Wiederkunft Christi werden Drangsale vorausgehen, die verstärken sich, es wird immer intensiver. Und dann sagt uns die Bibel, am Ende werden das nochmal ganz besondere 7 Jahre werden, also ganz besondere Trübsalzeit. Man kann dazu sehr, sehr viel sagen. Allein die Offenbarung ist lang. Und ich habe mir gedacht, ich möchte eine Sache besonders betonen, die vielleicht nicht so häufig erwähnt wird. Und das ist gerade unsere Rolle in der Endzeit, ja, auch in der Zeit der 7 Jahre. Ich habe manchmal den Eindruck, gerade Offenbarung oder Endzeit wird so mehr aus reiner Neugierde betrachtet. Ihr wisst es, man hat dann so ganz tolle Tabellen und dann versucht man jedes Detail da irgendwie einzufügen und irgendwie scheint das dann alles zu passen und ist man ganz glücklich. Aber dann hat man mehr so die Rolle eines Beobachters. Aber wenn wir uns die Offenbarung zum Beispiel durchlesen, dann merken wir, die Heiligen befinden sich da mitten in einem heftigen Kampf. Und sie warten ganz sehnsüchtig auf die Ankunft des Herrn. Und ich glaube, gerade das Buch der Offenbarung will uns helfen, jetzt schon einen festen Stand einzunehmen. Gehen wir zuerst zu den Wehen. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen, das ist viel zu viel, aber betrachtet das so mal mit. Ab und zu werde ich Verse vorlesen. Es ist einfach vom Umfang wirklich nicht wenig. Also Jesus kennzeichnet den Anfang der Wehen folgendermaßen. Er sagt, es wird Verführung geben, Kriege und schwere Katastrophen. Das sind die Verse 4 bis 8. Ich meine, diese Dinge gab es ja schon früher immer. Gerade Kriege, Katastrophen. Obwohl wir schon festhalten müssen, im letzten Jahrhundert betonen das auch immer wieder auch Forscher und sagen das war sehr intensiv. Weltkriege haben wir nie gehabt in diesem Sinne, gleich 2 davon. Und auch die Katastrophen haben drastisch zugenommen. Aber schaut mal, was Jesus uns zuerst mitgeben möchte. Er sagt das in Vers 4. Habt Acht, dass euch niemand verführt. Und ich glaube, Jesus will uns damit sagen, das Schlimmste für uns sind nicht die Kriege, obwohl wir sicherlich Angst auch davor haben. Das Schlimmste sind nicht Katastrophen und Terroranschläge und so weiter. Er sagt, das Schlimmste, was dir passieren könnte, ist, dass jemand dich wegzieht von mir. Dass du auf die falsche Bahn kommst. Und das möchte er uns am Anfang besonders mitgeben. Und das durchzieht auch die Endzeitrede, das durchzieht auch die Offenbarung. Lass dich nicht verführen. Wenn du auf die falschen Stimmen hörst, bist du für alles anfällig. Das heißt, wir müssen auf die Stimme des guten Hirten hören. Aber dann natürlich auch in Vers 6, habt Acht, erschreckt nicht. Und da geht es gerade um die Kriege und die Katastrophen. Ich meine, wir haben noch das Glück, dass es oft sehr weit von uns weg ist. Aber je näher so etwas kommt, dann kriegt man Angst. Und das geht auch Christen so. Und da gibt Jesus uns eine wichtige Sicht darüber. Er sagt, denn dies alles muss geschehen. Diese wehenartigen Zustände, die beschreiben ja eigentlich die Ereignisse vor der Geburt. Und bei einer Geburt ist es so, da kommt zuvor diese Wehen. Aber die Frau weiß ganz genau, irgendwann kommt das schön, da kommt die Geburt, dann ist das Baby da und dann wird das alles Schlimme Vorherige überschatten. Und diese Sicht sollen wir einnehmen, dass wir wissen, es kommt die Geburt und das andere muss zuvor passieren. Aber dann auch etwas Wichtiges, Jesus sagt bezüglich den Anfang der Wehen, aber das ist noch nicht das Ende. Und das möchte ich uns auch nochmal besonders mitgeben. Lasst uns diese Zeiten nüchtern einschätzen. Ich höre das ja immer wieder, dass Menschen laut auf und jetzt ist es bald soweit. Es dauert jetzt nicht mehr lange. Vielleicht in den nächsten 20 Jahren oder so. Wisst ihr, dasselbe haben auch die Christen vor uns gesagt. Vor 500 Jahren war es der Martin Luther. Er war tief davon überzeugt, jetzt ist es bald soweit. Da gab es diese großen Kriege auch zwischen den Protestanten und den Katholiken. Und für ihn war das schlimm. 250 Jahre später war es der Jonathan Edwards. Verwundert vielleicht, das war die große Erweckungsbewegung. Aber er sah da auch so viel Schlimmes, dass er gesagt hat, das wird jetzt nicht mehr lange dauern. 250 Jahre sind jetzt aber wieder vergangen. Und genauso auch wir. Wir rufen auch immer wieder laut auf, jetzt passiert es bald. Und wir können auch ein paar Dinge nennen. Ich möchte uns einfach das nochmal sagen, was in der Offenbarung geschildert wird. Dazu gehört einiges. Das ist nicht mal eben so. Wir sehen vielleicht Dinge auf uns zukommen, aber ich bin auch davon überzeugt, da gehört dazu auch noch ein bisschen mehr. Wir befinden uns am Ende, wir sehen, dass sich die Dinge zuspitzen, aber ich bin mir auch sicher, das ist noch nicht das Ende. Das macht auch die nächsten Verse deutlich, 9 bis 14, dass die Rede davon, dass sich die Wehen verstärken. Und es wird nicht so beschrieben, dass es heißt, und jetzt werden noch schlimmere Kriege kommen und noch schlimmere Katastrophen. Obwohl ich glaube, dass auch hier, dass das begleiten wird. Und in Offenbarung sehen wir auch, dann wird es ja auch nochmal besonders intensiv. Wodurch wird diese Verstärkung gekennzeichnet sein? Jesus sagt Folgendes in Vers 9. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten, und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Das heißt, woran merken wir, dass es weitergeht, dass die Wehen sich verstärken? Wir werden es daran sehen, dass das Christentum überall unter Beschuss stehen wird. Ich meine, von den Kommunisten war uns das bekannt. Da saßen viele im Gefängnis. In der muslimischen Welt wissen wir das. Da leiden die Christen ganz stark. Was wir noch nicht so kannten, war, dass es in der westlichen Welt so zugeht. Da merken wir auf jeden Fall eine Verstärkung, dass wir unter Druck geraten, dass Personen angeklagt werden, vielleicht sogar schon im Gefängnis sitzen, aus irgendwelchen Gründen. Aber das wird das Kennzeichen sein der Zukunft, dass überall, das heißt auch bei uns, Leute drangsaliert werden wegen dem Glauben. Und dann wissen wir, okay, jetzt ist es eine Stufe weitergegangen. Jesus sagt dann etwas, was mich persönlich sehr traurig macht. Er sagt, und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Also es wird eine besondere Zeit des Verrats sein. Wir leben ja in einer Zeit, wo gerade Gästegottesdienste sehr hochgeschrieben sind. Wir versuchen es Gästen auch sehr angenehm zu machen. In Drangsalzeiten ist es ein bisschen anders. Da guckt man nämlich ganz genau hin, wer dort sitzt. Da willst du nämlich wissen, ist das mein Bruder, ist das meine Schwester? Und wer da immer nur so am Rande umhergeht und sich nicht verpflichten lassen will, dann wird man skeptisch. Da wird man ganz, ganz vorsichtig. Und da brauchen wir nur mal in so Untergrundgemeinden mal vielleicht hineinzuschauen. Das ist aber natürlich keine Garantie. Wir wissen das von den Jüngern Jesu. Sie haben sich das selber nicht zugetraut, zum Verleugner zu werden und zum Verräter. Und sie sagten das, Jesus auch, doch nicht ich. Und am Ende wissen wir, wie das Ergebnis ausschaute. Sie liefen alle zumindest davon. Das heißt, wir müssen uns auf eine Zeit vorbereiten, wo man sich gegenseitig verraten wird, wo Leute einknicken werden. Ja, vielleicht auch Pastoren, Älteste werden zum Verräter werden. Und davon sollen wir uns nicht beirren lassen. Wir sollen wissen, es soll so kommen. Und vielleicht hilft uns da besonders ein Wort Jesu weiter. Als der Petrus besonders auf den Johannes schaute und nach seinem Schicksal fragte, was sagte Jesus ihm? Was geht es dich an? Folge du mir nach. Und das wird in diesen Zeiten sehr entscheidend sein. Dass ich mir sage, egal was der andere macht, Und soll es mein Pastor sein? Ich werde Jesus nachfolgen. Das heißt, ich muss das für mich festmachen. Ein paar traurige Beispiele dazu. Wir wissen das von dem Apostel Paulus. Er beschreibt das besonders in seinem letzten Brief, im 2. Timotheusbrief, wo er ganz enttäuscht sagt, alle haben mich liegen gelassen. Als es darauf ankam, da war niemand mehr da. Von Watchman Nee wissen wir das. Er hat ja eine große Bewegung gestartet in China. Diese Little Flock-Gemeinden, also die kleine Herde-Gemeinden, gibt es hunderte davon. Als er ins Gefängnis kam, wurde er nochmal vor die Gemeinde gestellt. Und dann hat er was sehr Trauriges erlebt. Ein Bruder, eine Schwester nacheinander hat sich gegen ihn ausgesprochen. Schwestern haben ihm ganz üble Sachen vorgeworfen, gerade auf moralischem Gebiet. Und so ist dieser Mann ins Gefängnis gegangen. Können wir uns das vorstellen? Das ist eigentlich kaum auszuhalten. Olaf Latzel hat das erlebt. Jetzt nicht seine eigene Heimatgemeinde, die Martini-Gemeinde, aber in diesem Kirchenverband, wo er sich befindet, die hat ihn verraten. Es waren eigentlich seine schlimmsten Feinde gewesen. Parallel heißt es hier, wird es in dieser Verstärkung der Wehen eine ganz starke Verführung geben. Und da merken wir das immer wieder, der Satan ist eben nicht nur ein brüllender Löwe, sondern auch die falsche Schlange. Und man wird uns versuchen, immer wieder von Gott wegzulocken. Da werde ich später nochmal was dazu sagen. Aber es wird vielleicht so sein, wie vor der Verschleppung, als Israel nach Babylon gehen sollte. Da traten auch ganz viele Propheten auf, falsche Propheten. Und sie kamen immer wieder mit attraktiven Menschenlehren. Also das heißt, sie priesen Weltlichkeit an, sogar Götzendienst. Und die haben auch immer wieder Folgendes gesagt, das Gericht wird nicht kommen. Das war ständiges Thema. Denk nicht, dass da was kommen wird. Noch eine weitere Sache, Vers 12. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Das heißt, wir sprechen hier besonders über Weltlichkeit. Ich dachte, was ist das Besondere an der jetzigen Zeit? Ich meine, dass es gesetzlos zugeht, das hatten wir zu allen Zeiten gehabt. Ich glaube, das Besondere an dieser heutigen Zeit ist, wie systematisch und gründlich man vorgeht. Das heißt, es wird überall in den Gesetzen verankert und man lässt sich dafür Zeit. Jahrzehnte gehen einher, aber langsam geht das durch alle Gerichte durch, langsam werden die Leute so geprägt und wir merken das immer mehr, das Normale wird als unnormal verschrien. Und das Unnormale wird gepriesen. Wir kennen diese Warnung, glaube ich, auch von dem Propheten Jesaja, der sagt, wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Davor warnt der Prophet Jesaja. Und manchmal habe ich den Eindruck, die Kirche ist da mittendrin, besonders die evangelische Kirche. Es hat so den Eindruck, sie will bloß nicht hinten anstehen, bloß nicht die Kirche von gestern sein, möglichst vorangehen in diesen Dingen. Und dabei verwerfen sie das wichtige Wort aus der Bibel, wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Das ist ein ganz gefährlicher Tausch. Am Ende ist man nicht mehr Kirche. Aber hier nochmal eine gute Nachricht. Vers 14, und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Das finde ich irgendwie toll ausgesagt. Ich meine, wie würden wir das Ende beschreiben? Ich würde wahrscheinlich sagen, das Ende kommt dann, wenn das Gottlose Überhand nimmt. Dann wissen wir, jetzt kommt das Ende. So steht es hier aber nicht. Hier heißt es, das Ende kommt dann, wenn das Evangelium überall verkündigt wird. Und unser Bruder Eduard sorgt gerade dafür, dass das Ende langsam kommt. Ja, also mach weiter so. Und wir sollen auch weitermachen. Und das macht deutlich, am Ende ist es ein Triumphzug des Evangeliums. Es wird härter werden, ja. Aber parallel wird das Evangelium verkündigt werden. Jesus macht das ja auch deutlich. In Lukas 21, da spricht er von Verfolgung, von Gefängnissen. Und dann sagt er, und ihr werdet verhört werden. Und da sagt er, das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis geben. Er sieht darin noch was Positives. Er sagt, du wirst Chancen haben, an Plätzen zu evangelisieren. Das hättest du früher gar nicht gedacht. Paulus vor dem Kaiser. Dahin kam der. Und das macht uns persönlich Mut. Schwester, lasst uns weiter reden. Lasst uns den Mund aufmachen. Ich höre das immer wieder, dass es heißt, es ist Zeit, dass wir einfach mit unserem Leben agieren. Es ist genug geredet worden. Lasst uns jetzt mit unserem Leben zeigen, dass wir zu Jesus gehören. Zu einseitig. Beides ist wahr. Geschwister, wir reden gar nicht so viel. Wir reden nicht so viel. Wir können viel, viel mehr reden. Lasst uns reden und natürlich muss das Leben nebenher gehen, unbedingt. Aber wir müssen reden, das ist wichtig. Gehen wir zu der Trübsalzeit über, die letzten 7 Jahre. Da könnt ihr Offenbarung aufschlagen, irgendwo mitten rein, vielleicht Kapitel 12. Nun, was hat es mit diesen 7 Jahren auf sich? Dafür müssten wir eigentlich so ein bisschen den Propheten Daniel reden. Daniel berichtet uns von 70 Jahrwochen. Also statt Tage werden dort Jahre gerechnet. Und er sagt, diese 70 Jahre müssen vorbei sein und dann wird Israel wiederhergestellt werden. Das steht besonders so im Kapitel 9 in Daniel. Und ich will das jetzt nicht im Detail erklären, da steht einiges dazu, aber vielleicht sollten wir ein paar Sachen festhalten. Zum einen, 69 Jahrwochen, das heißt 483 Jahre, haben sich schon erfüllt. Von welchem Zeitraum sprechen wir? Es begann, als der Erlass gegeben wurde, dass man aus Babylon zurückkehren durfte in das Heimatland. Und diese 69 Jahre oder Jahrwochen endeten dann, als Jesus in Jerusalem einritt. 5 Tage später wurde er gekreuzigt. Das heißt, 69 Jahrwochen haben sich erfüllt. Wir wissen, Jesus wurde abgelehnt. Israel ist nicht wiederhergestellt. 7 Jahre fehlen uns noch. Und davon spricht dann auch besonders die Offenbarung. Die Frage ist natürlich, dazwischen war ja eine lange Zeit. Das heißt, von Jesu Ankunft in Jerusalem bis jetzt 2000 Jahre. Wann beginnen denn jetzt die letzten 7 Jahre? Und das sagt die Bibel uns auch. Die Bibel sagt, am Ende wird ein Rom-ähnliches Reich entstehen, an der Spitze ein Führer, der Antichrist, und er wird einen Bund machen mit Israel, einen Friedensbund. Das wird etwas ganz Besonderes sein und da werden wir merken, jetzt beginnen die letzten 7 Jahre. Dann wird uns aber auch gesagt, sie werden unterbrochen. Nach 3,5 Jahren wird er diesen Bund ja letztendlich brechen und er wird sein wahres Gesicht zeigen. Und eigentlich ist es so, dass nur die letzten 3,5 Jahre die letzte große Drangsalzeit genannt wird. Wir nennen immer die ganzen 7 Jahre die Trübsalzeit oder die Drangsalzeit, aber die Bibel nennt eigentlich nur die letzten 3,5 Jahre so, weil das besonders intensive Jahre sein werden. Jesus sagt das, Matthäus, denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Das heißt, es wird eine besonders schreckliche Zeit für die Gläubigen sein. Ich glaube für uns. Für das Volk Israel wird es eine ganz furchtbare Zeit werden. Sacharja verrät uns das. 1/3 wird nur überleben. Dann wird es eine ganz schlimme Zeit der Verführung sein und auch eine Zeit von nie dagewesenen Gerichten. Was diese letzten 7 Jahre betrifft, möchte ich so ein paar Punkte hier nennen. Einmal wollen wir uns anschauen, von wem die ausgehen. Zweitens, wir wollen uns unsere Gegenspieler mal anschauen und einfach mal schauen, wie sollen wir uns verhalten. Und drittens gehört auch dazu, wenn wir es mit Gegnern zu tun haben, da gibt es immer eine Endschlacht, die gibt es hier auch. Die wollen wir uns auch dann nochmal kurz anschauen. Also von wem geht alles aus? Wisst ihr, da brauchen wir nur Offenbarung Kapitel 1 uns anschauen. Da haben wir Inhalt und Zweck des Buches, die ersten drei Verse. Und dann in Vers 4 treten wir schon vor dem Thron Gottes. Und dieser Begriff Thron oder Thron Gottes kommt in der Bibel oder in Offenbarung immer wieder vor. Sehr auffällig, gleich am Anfang. Es beginnt nicht mit dem Teufel. Die Offenbarung beginnt auch nicht mit dem Antichristen. Sie beginnt mit dem Thron Gottes. Und damit will Gott uns schon deutlich machen, von hier geht alles aus. Ich bin derjenige, der regiert und ich werde alles zu einem guten Ende führen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen. Gott vollendet hier seinen Ratschluss. Dazu gehören aber auch die Gerichte. Ich meine, wir erschrecken ja oft, wenn wir von diesen Gerichten lesen. Da geht es euch vielleicht auch so, dass ihr sagt, ich hoffe, Johann hat nicht recht und wir sind wirklich vorher entrückt worden vor dieser Zeit. Aber wisst ihr, der Apostel Johannes schaut ein bisschen anders drauf. Wir sehen das in Kapitel 5. Da gibt es dieses Buch mit den Siegelgerichten. Und es wird niemand gefunden, der das Buch öffnen kann. Und dann die Reaktion von dem Johannes. Es heißt, und ich weinte sehr. Er ist todtraurig darüber, dass die Gerichte nicht über diese Erde kommen. Dass das Böse anscheinend letztendlich gewinnt. Und dann ist die Rede von dem Lamm, das geschlachtet worden ist, und das öffnet oder bricht die Siegel, und dann bricht ein Riesenjubel im Himmel aus. Geschwister, das ist eigentlich die rechte Sicht auf die Offenbarung. Wir dürfen uns freuen, dass Gott zum Ziel kommt, dass Gott richtet, dass das Böse eben nicht gewinnt. Wie richtet Gott in dieser Zeit? Zum einen, daran denken wir vielleicht nicht so häufig, überlässt Gott dem Menschen sich selbst. Das ist Gericht. Das wissen wir auch schon von Römer 1. Wenn Gott den Menschen laufen lässt, ist das Zeichen vom Gericht. Und hier darf sich der Mensch mal richtig austoben. Und das Endergebnis lesen wir. Chaos, Kriege. Es sieht fürchterlich aus. Und dann richtet Gott natürlich auch so, dass er die Gottlosen straft. Das vielleicht einmal als Voranmerkung. Und jetzt lass uns einmal die Gegner anschauen. Es gibt eine Frage, die das Buch Offenbarung immer wieder durchzieht. Es ist die Frage, wer überwindet? Wer ist es, der überwindet? Da wird beschrieben, wie wir als Heiligen einen erbitterten Kampf führen gegen dieses antichristliche System. Und die Frage ist, wer überwindet am wen? Oder wer überwindet am Ende wen? Schon in den Sendschreiben, das heißt Kapitel 2 und 3, haben wir immer wieder diese Formulierung. Da heißt es immer wieder, wer überwindet, dem will ich das und das geben. Ich habe manchmal den Eindruck, viele hören dann auf bei Kapitel 3 und lesen nicht weiter. Wir müssen weiterlesen, denn dort wird beschrieben, wie die Heiligen überwinden. Das wird immer wieder betont. Und wenn wir wissen wollen, wie wir in schweren Zeiten überwinden können, dann müssen wir weiterlesen. Das heißt ab Kapitel 4. Aber wir lesen auch was anderes. Auch der Feind versucht uns zu überwinden. Und scheinbar glückt ihm das auch. Ich meine, wie sollen wir Offenbarung 13, Vers 7 verstehen? Da ist die Rede von dem ersten Tier. Und es heißt von ihm, und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und dann, und sie zu überwinden. Und deshalb wimmelt es in der Offenbarung auch von Märtyrern. Ständig werden die Heiligen in irgendeiner Art und Weise überwunden. Und wir wollen uns die Frage jetzt stellen, was heißt es zu überwinden? Und jetzt wollen wir uns den Kampf einzeln anschauen. Der erste Gegner, ich glaube, da sollten wir Offenbarung hier 12 aufschlagen, das ist der Satan. Wir wissen, dass der Satan, der treibt schon seit dem Sündenfall sein Unwesen. Und doch in der Offenbarung sehen wir, wie sich die Bosheit wirklich ganz und gar entfaltet. Und dann gibt es einen Kampf, der dort beschrieben wird im Himmel. Da haben wir den Satan und seine Engel und da ist auch die Rede vom Erzengel Michael. Und dann wird der Satan auf die Erde geworfen und Folgendes wird in Vers 12 gesagt. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Und jetzt merken wir das auch. Seine ganze Wut richtet sich gegen die Heiligen, auch gegen das Volk Israel. Und ich glaube, am Ende ist es so, wir können es nur Gott danken, dass er uns in dieser Zeit bewahrt. Und doch wird uns jetzt gesagt, wie wir ihn überwinden können. Und das wollen wir uns jetzt anschauen in Vers 11. Wie können wir standhalten? Und da heißt es von den Heiligen, und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das heißt, wir finden hier drei Antworten. Einmal, wie begegnen wir seinen Anklagen? Und hier heißt es, indem uns bewusst wird, was das Blut Christi für uns bedeutet. Ich weiß nicht, wie die Zeit hier ausschauen wird, aber ich weiß, was heute möglich wäre. Stell dir mal vor, der Satan durchforstet mal komplett das Internet zu allen Seiten, die du dir mal angeschaut hast. Es wird offenbar gemacht, jede E-Mail, die du geschrieben hast, jede SMS, die du geschrieben hast. Wisst ihr, wie übel das für uns ausschauen würde? Der bräuchte sich noch nicht mal was zu erdenken. Der würde das einfach mal alles offenlegen. Wir sind jetzt schon in einer Zeit der Digitalisierung. In Zukunft wird das viel extremer ausschauen. Wisst ihr, woran wir uns klammern müssen? Da hilft es nur eins, dass wir uns an das Blut Christi klammern und uns bewusst wird, auch dafür ist Jesus gestorben. Das ist eine Art, wie wir überwinden. Das Zweite, wir überwinden durch das Zeugnis. Und das müssen wir jeden Tag üben. Gerade in dieser Zeit wird das immer wieder betont, die Heiligen bekennen sich ganz klar zu Jesus. Und das fällt uns manchmal gar nicht so einfach. Ich merke das immer wieder, allgemein über den Glauben zu reden, das gelingt uns. Aber häufig, wenn es um den Namen Jesus geht, da zucken wir schon zurück. Trauen wir uns manchmal gar nicht zu sagen. Wir trauen uns nicht mal, den Namen Jesus auszusprechen. Wir überwinden aber durch ein klares Zeugnis. Wir müssen uns zu Jesus bekennen. Diesen Namen müssen wir in den Mund nehmen. Das ist ganz bedeutend. Und das Dritte, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das heißt, überwinden bedeutet nicht oder ist nicht dasselbe wie überleben. Im Gegenteil, wer sich krampfhaft an dieses Leben klammert, der wird nicht überwinden. Ich muss bereit sein, jeden Tag aufs Neue mir zu sagen, und heute könnte es soweit sein. Eigentlich nichts Neues. Jesus hat uns das schon längst gesagt. Er hat uns das gesagt. Nehmt euer Kreuz täglich auf euch und zieht los. Das heißt, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, packe ich mir das Kreuz und ziehe los. Und was bedeutet das? Das heißt, ich bin jeden Tag bereit, hingerichtet zu werden. Also Kreuz bedeutet jetzt nicht, ein Gebrechen zu tragen oder irgendwie eine besondere Not zu haben. Sondern wer damals ein Kreuz trug, der ging nach Golgatha oder zu einer Hinrichtungsstätte. Und Jesus sagt, diese Einstellung wirst du am Ende brauchen. Das heißt, du musst eher davon ausgehen, dass du heute stirbst, als dass du überlebst. Wir haben es ja mittlerweile vertauscht, schon längst, dass wir gesagt haben, die Wahrscheinlichkeit, dass ich überlebe, ist heute viel, viel größer, als dass ich sterbe. Es gab aber auch andere Zeiten, da wusste man nicht. Da ging man davon aus, heute könnte es soweit sein. Und wenn ich überlebe, Gott sei Dank. Aber man ging nicht unbedingt davon aus. Also, lieber lasse ich mein Leben, als dass ich zum Verräter werde. Diese Einstellung muss ich jeden Tag mitnehmen. So überwinden wir den Satan. Lasst uns den Antichristen jetzt anschauen. Vom Auftreten des Antichristen finde ich erstaunlich. Die Bibel spricht sehr, sehr viel darüber. Im Propheten Daniel, Dann in den Evangelien, 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, da können wir sehr viel über ihn lesen und natürlich auch in der Offenbarung. Ich will einfach nur so ein paar Punkte nennen, dass wir eine Vorstellung haben. Zum einen wird uns gesagt, wenn er erscheinen wird, da wird es einen Verbund geben von 10 Herrschern, 10 Königen. Daniel sagt uns, 3 werden ausgerissen werden in dem Zug und er wird der 8. sein. Also darauf müssen wir erstmal warten. Also nicht zu schnell sagen, jetzt Europa, EU und so weiter. Ja. Also es muss schon auch einigermaßen passen. Er wird dann auftreten, das sagt uns der 2. Thessalonicher Brief, wenn Gott zur Seite tritt. Da ist die Rede davon, noch kann er gar nicht sein Unwesen treiben. Da muss jemand erstmal zur Seite treten. Und ich glaube, das ist die Rede von Gott. Er tritt zur Seite. Seine Vollmacht erhält er vom Satan. Vom Wesen ist er ein Großtuer. Das sagt uns die Bibel immer wieder. Das heißt, er hält sehr freche Reden gegen Gott, gegen alles Heilige. Er wird versuchen, alle Heiligen zu überwinden, das heißt zu töten. Wenn er kommt, dann bringt er die Gesetzlosigkeit mit. Die Offenbarung beschreibt ihn auch als ein Tier. Im 2. Thessalonicher Brief haben wir noch ein paar andere Begriffe für ihn. Er wird der Mensch der Sünde genannt, der Sohn des Verderbens, weil er andere verdirbt, aber auch wahrscheinlich, weil er selber am Ende sterben muss. Und dann auch der Gesetzlose. Die Bibel sagt uns auch, mit ihm wird eine gewaltige Verführungswelle kommen. Ist die Rede von betrügerischen Kräften, Zeichen und Wunder. Ich habe ein Argument immer wieder in der Corona-Zeit gehört. Da heißt es immer wieder, du denkst doch nicht, dass die ganzen Völker einem Trugschluss erlegen sein könnten. Ist doch unmöglich, dass alle gleich denken. Nun, das mag für Corona nicht gelten, aber am Ende wird es so sein. Dem werden alle wirklich in die Masche geraten. Die ganze Welt wird verführt sein. Und ich glaube, wir sehen heute auch gewisse Tendenzen. Es fällt den Politikern nicht mehr leicht, aus dem Raster herauszutreten. Dann sagst du etwas vielleicht gegen Gender oder tust irgendwas anderes. Und dann merken wir das schon, dann wirst du ausgegrenzt, sanktioniert. Hören wir jetzt 1 Million Euro Strafe, ja, pro Tag. Das gilt jetzt zum Beispiel Polen. Das heißt, alle Völker werden auf eine Linie gebracht. Das sagt uns die Bibel, das wird am Ende geschehen. Die Frage für uns natürlich, wie werden wir standhalten können? Und das sagt uns die Bibel auch im Kapitel 13, wo auch dieses Tier beschrieben wird. Wir lesen mal die Verse 9 und 10. Wenn jemand ein Ohr hat, der höre, wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit ihm Schwert tötet, so soll er durch Schwert getötet werden. Hier ist das standhafte Ausharren und der Glaube der Heiligen. Das heißt, 2 Dinge sind wichtig. Einmal, ich muss mir bewusst werden, wofür ich bestimmt bin. Und das Zweite ist, ich muss mir bewusst sein, Gott wird vergelten. Ich meine, die Auswahl ist hier nicht sehr groß. Entweder Gefangenschaft oder Tod. Es gibt hier nicht viel Möglichkeiten für die Heiligen, aber das wird denen bewusst sein. Ich muss das einfach annehmen, was Gott für mich bestimmt hat. Und darin werden sie ihren Trost finden. Und der weite Trost ist da, dass man weiß, wenn ich im Gefängnis sein werde, dem wird es am Ende genauso ergehen. Wenn ich sterben muss, dem anderen wird es genauso ergehen. Und das ist letztendlich unser Trost. Wir müssen am Ende unser ganzes Vertrauen auf Gott setzen und uns wirklich geborgen in seiner Hand fühlen. Das wird am Ende wichtig sein. Wir gehen weiter. Da ist auch die Rede vom falschen Propheten. In Offenbarung Kapitel 13 ab Vers 11 wird er vorgestellt. Er wird auch als das zweite Tier beschrieben. Dieses Tier, das steht so ein bisschen im Hintergrund, ist wahrscheinlich so für die Propaganda zuständig. Ich dachte, das ist so eine Art Goebbels, wie wir es im Dritten Reich kannten, ja. Wahrscheinlich auch sehr laut und versucht alle hinter diesen Antichristen zu bringen. Er tut große Zeichen, beeindruckende Sachen. Hier heißt es, da wird Feuer vom Himmel fallen. Das kennen wir von dem Propheten Elia. Und da ging es darum, wer ist der wahre Gott? Und zack kam das Feuer runter und stellt euch mal vor, er tut so ein Zeichen. Da werden alle beeindruckt sein. Es heißt, durch seine Verführungskünste wird ein Bild des Tieres angebetet werden, wie immer das auch ausschauen wird. Da dachte ich an dieses große Standbild von Nebukadnezar, wo alle sich verbeugen vor diesem Standbild und das wird ihm auch gelingen. Und dann bringt er die Menschen dazu, ein Zugehörigkeitszeichen zu tragen. Das ist für viele das Lieblingsthema. Die viel diskutierte Zahl 666 an Hand oder Stirn. Ich dachte nur, es gibt eine interessante Parallele zu heute. Wir merken das, der Staat oder ein Herrscher muss ja nicht immer Gewalt anwenden. Der kann auch Folgendes machen, er kann einfach einem die Grundrechte entziehen und dann stehst du da. Und so wird es am Ende sein. Hier heißt es, man kann nicht mehr kaufen und nicht mehr verkaufen. Da heißt es ja, wenn du es nicht machst, bist du selber schuld. Dann kannst du halt nicht mehr in den Supermarkt. Mach es und dann kannst du doch wieder rein. Ähnliches erlebten auch die Juden im Naziregime. Da mussten sie das Zeichen tragen, da war es umgekehrt. Da war nicht alles nur mit purer Gewalt, aber sie konnten einfach nicht teilhaben. Und das war schlimm für sie. Und ich glaube, uns ist klar, welche Herausforderung das für die Heiligen am Ende bedeuten wird. Aber ich glaube, auch das wird sie ganz und gar auf den Herrn werfen. Und ich glaube, die werden hier unheimliche Wunder erleben. So vielleicht wie der Elia damals, Hungersnot. Und dann wurde er ernährt von irgendwelchen Vögeln. Er wurde an einen Bach geführt, den keiner wahrscheinlich so kannte. Und da floss Wasser. Das heißt, am Ende wird das für uns wichtig sein. Dass ich bewusst bin, dass ich mit einem Gott zu tun habe, der Macht hat und der Wunder tut. Das wollte ich auch vielleicht nochmal ganz besonders betonen. Im 2. Timotheus Kapitel 3, da wird von einem endzeitlichen Abfall der Christenheit gesprochen. Und da werden so ein paar Kennzeichen genannt und unter anderem heißt es, dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Und das ist gerade durch die liberale Theologie, ist uns das besonders bewusst geworden. Die haben genau das gemacht. Die haben gesagt, Wunder gibt es nicht, Auferstehung gibt es nicht, es gibt nur noch die Form. Ja, dann geht man zum Gottesdienst, Liturgie und so weiter. Wisst ihr was? Form und Liturgie hilft euch in solchen Zeiten nicht weiter. Da brauchen wir genau das, Kraft. Kraft ist notwendig. Einen Gott, der kräftig ist, der Wunder tut. Daran werden wir glauben müssen. Und das dürfen wir uns auch nicht wegnehmen lassen, auch von irgendwelchen Sondergruppen, die das vielleicht besonders betonen. Wir müssen an einen Gott glauben, der Wunder tut. Und er tut heute noch Wunder. Das ist wichtig. Wie begegnen die Heiligen dieses Problem? Wisst ihr, in diesem antichristlichen System scheint es gar nicht so wichtig zu sein, ob du dieses Zeichen so vielleicht ein bisschen verborgen an der Hand trägst oder ob du dieses Zeichen ganz öffentlich, dass jeder das sieht, auf der Stirn trägst. Ist egal. Hauptsache, du hast so ein Zeichen. Wir lesen in Kapitel 14 von 144.000 Heiligen, wahrscheinlich aus dem Volk Israel, und bei denen ist auch die Rede davon, dass sie ein Zeichen tragen. Aber ein anderes Zeichen, da heißt es nämlich, der Name des Sohnes und des Vaters ist auf der Stirn geschrieben. Nicht auf der Hand, irgendwie verborgen. Das heißt, sie machen das öffentlich. Sie bekennen sich ganz, ganz klar zum Sohn und zum Vater. Und das ist ihr Sieg. Indem sie vorwärts gehen und sich ganz, ganz klar dazu bekennen. Übrigens in Kapitel 22, Vers 4, da ist die Rede von der Ewigkeit. Da steht auch etwas Interessantes. Für alle Ewigkeiten wird der Name Gottes an unserer Stirn geschrieben sein. Und da sehen wir das und Gott bekennt sich dann auch zu uns. Das wird er auch tun. Und wir sind da aufgefordert, keine Geheimnistuerei, ganz klar uns zu bekennen. Ich habe das jetzt vor kurzem gelesen bei Open Doors. Ich weiß nicht, ob ihr die Zeitschrift da bekommt mit den Gebetsanliegen. Und da wurde gerade Nordkorea vorgestellt. Und da wurde ja letztendlich zwei Möglichkeiten aufgezeigt für einen Christen, der ins Gefängnis kommt. Das eine ist, er bekennt sich nicht als Christ, es wird auch nicht herausgefunden. Dann erlebt er Drangsal, vielleicht auch Folter, aber er hat die Möglichkeit, nach gewissen Jahren rauszukommen. Wenn sie nicht herausfinden, dass du Christ bist. Wenn du dich aber als Christ bekennst, passiert Folgendes: Die nehmen deine Familie gleich mit und du hast keine Chance mehr rauszukommen. Was machst du dann? Und ich hatte überlegt, wir können das vielleicht sogar verstehen, dass jemand das einfach Geheimnistuerei vielleicht betreibt, einfach nichts sagt, ihr müsst mir das schon beweisen. Aber die Bibel spricht eigentlich anders. Wir sollen es klar bekennen. Aber können wir uns das vorstellen, was es bedeutet, die Familie wird gleich mit reingenommen? Also es gibt furchtbare Zeiten und das werden solche Zeiten sein, aber da wird genau das von uns verlangt werden. Bekenne dich dazu. Wenn sie dich fragen, gehörst du zu Jesus, sag nicht, du musst es mir beweisen, sondern was sollen wir machen? Da muss ein lautes Ja kommen. Wir müssen uns zu Jesus stellen. Wir schauen uns den letzten Gegner an. Und das finden wir ein bisschen weiter, Kapitel 17 und 18, die Hure Babylon. Die Hure Babylon ist ganz klar ein Kontrast zur Braut Christi, das heißt zur Gemeinde, die im himmlischen Jerusalem ihr Zuhause hat. Und es wird uns vorgestellt, sie ist religiös, politisch und auch in der Wirtschaft weit unterwegs. Da ist die Rede davon, sie hat sich in allen Völkern breit gemacht und verführt alle wie eine Hure. Sie versucht, Herrschaft auszuüben, heißt es hier, über alle Könige. Reichtum unermesslich. Wir sehen das zum Beispiel bei dem Fall, das ist in Kapitel 18. Da weinen alle Handelspartner ihr nach, ja, dass die Hure Babylon gerichtet worden ist. Auf der anderen Seite sehen wir das, dass die Hure Babylon verhasst ist. Das steht in Vers 16, Kapitel 17, und zwar von der obersten Regierung. Sie reitet zwar auf dem Tier, heißt es, und trotzdem ist sie verhasst. Man mag sie eigentlich nicht, man benutzt sie nur. Und am Ende wird die oberste Regierung, das heißt der Antichrist, wird sich ihrer entledigen. Auch eine wichtige Sache, diese Hure hat viele Märtyrer auf ihrem Gewissen. Ich meine, die Reformatoren haben sich mit dieser Textstelle überhaupt nicht schwer getan. Es war für sie sehr, sehr klar, wer diese Hure Babylon ist. Natürlich die katholische Kirche. Das war sehr, sehr klar. Offenbarung 17, Vers 9, das wird ihr Hauptsitz beschrieben. Sieben Berge oder sieben Hügel. Das war ganz klar, das war Rom. Kirche und Staat zugleich, passt auch. Der Vatikanstaat, also vergesst es nicht, der Papst ist nicht nur als religiöser Führer unterwegs. Ja, der ist so eine Art Präsident seines Landes. Und dann merken wir das auch, überall versucht sie eine wichtige Rolle in der Welt zu spielen. Also lange Zeit war ja diese Frage im Raum, wer steht denn jetzt höher, der Kaiser oder der Papst? Also das wollte sich der Papst schon nicht nehmen lassen. Ja, also unter dem wollte er nicht stehen. Besitz und Prunk offensichtlich. Und auch diese Kirche ist für viele Märtyrer verantwortlich. Die heutigen Ausleger ziehen den Kreis ein bisschen weiter, obwohl nach wie vor sehe ich das immer wieder, dass die Ausleger sagen, doch, wir sehen das, dass die katholische Kirche eine große Rolle spielen wird wahrscheinlich, aber natürlich gehört auch noch viel mehr dazu. Wir sehen das mit der ökumenischen Bewegung und wer weiß, was noch alles am Ende dazukommen wird. Am Ende wird das jedenfalls ein ganz großes religiöses System sein. Wie auch immer, die Aufforderung ist, glaube ich, klar. Und das lesen wir in Kapitel 18, die Verse 4 und 5. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Einen ähnlichen Aufruf gibt es in Jesaja 48. Da wird das dem Volk Israel zugerufen in der Gefangenschaft von Babylon. Und jetzt haben sie die Möglichkeit, frei zu kommen. Jetzt heißt es, geht da raus. Wenn wir Esra und Nehemia lesen, da merken wir, so einfach war das gar nicht. Man hatte sich sesshaft gemacht. Viele gingen raus, aber viele blieben auch dort. Es war ja auch viel einfacher, als jetzt zurückzukehren nach Jerusalem, die Mauern aufzubauen, den Tempel aufzubauen. Man hatte sich dort alles aufgebaut. Warum ist das so wichtig, aus solchen, ja, ich sag mal, religiösen Systemen herauszutreten? Ich glaube, es gibt einen ganz wichtigen Grund. Die Gemeinde ist eigentlich ein Ort, wo man viel Wert auf Lehre legt, viel Wert auf Heiligkeit und auf Reinheit. Und daher beispielsweise führen wir auch Gemeindezucht aus, wenn jemand nicht so lebt. Aber wisst ihr, eine Religionsgemeinschaft kann so verdorben und korrupt sein, da kannst du doch nicht alle rausschmeißen. Das ist ja gar nicht möglich. Also stellt euch mal vor, der Pastor ist ungläubig, was willst du machen? Oder was machst du in einer Gemeinschaft, wo man sagt, das ist nicht alles Wort Gottes? Wen willst du dort ausschließen? Da hilft nur eins. Du selber musst rausgehen. Ähnliches wird uns auch in 2. Timotheus 2 gesagt, dass die Rede von Gefäßen zur Ehre und die Rede von Gefäßen zur Unehre. Und da heißt es, reinige dich weg von den Gefäßen, die zur Unehre da sind. Du musst dich wegreinigen. Also, wir sehen das sehr klar, die Hure Babylon ist gerichtsreif und man muss da rausgehen. Ist so ein bisschen wie bei Lot. Der befand sich auch in Sodom. Aber wisst ihr, Sodom konnte man nicht reformieren. Unmöglich. Man musste da raus. Und am Ende muss man diesen Mann da rauszerren mit seiner Familie. Ich weiß, das ist manchmal gar nicht so einfach, gerade in Drangsalzeiten. Da macht der Teufel nämlich immer wieder so ein Angebot. Wisst ihr, es ist ja nicht so, dass er immer die Kirche völlig zerstört, sondern er macht Folgendes, er bietet eine offizielle Kirche an. Das war im Dritten Reich so. Da gab es auch sowas wie eine offizielle Kirche. Und da hieß es einfach, glieder dich dieser Kirche an, akzeptiere die Führer dort, streich vielleicht ein paar Passagen und dann lebt ein Christsein ganz normal weiter. Wo ist da das Problem? Und wir wissen, viele sind eingeknickt. Es gibt neuerdings wieder so ein tolles Buch über die Brüderbewegung. Die hat sich ungemein schwer damit getan. Wir wissen das zum Beispiel auch aus China. Als der Kommunismus kam, da wurde auch eine Kirche angeboten, die Dreiselbstkirche. Und da war es auch viel, viel einfacher, sich da zu gesellen, als im Untergrund sich zu versammeln. Aber es steht hier sehr klar, geh da raus. Eins muss uns nämlich bewusst sein. Am Anfang der Offenbarung, da sehen wir 7 Leuchter, das sind die Gemeinden. Und Jesus wandelt innerhalb dieser 7 Leuchter. Die sind beileibe nicht perfekt. Nehmt mal die Gemeinde Ephesus, Laodicea und so weiter. Aber dort ist Christus zu finden. Bei der Hure Babylon finden wir Christus nicht. Das ist am Ende sogar sein Feind. Und deswegen müssen wir da raus. Und deswegen halt auch immer wieder die Betonung, dass wir auch Wert darauf legen, dass beispielsweise Geschwister auch so sagen, geh auch aus der katholischen Kirche raus oder vielleicht aus einer anderen Bewegung. Geht da raus. Schauen wir uns noch die letzte Schlacht an. Bekannt unter Harmagedon. Da haben wir einen riesen Aufmarsch. Verschiedene Heere kommen zusammen. Treffpunkt ist das Heilige Land. Wir lesen, die Dämonen gehen aus, tun Zeichen, um die Könige des Erdkreises alle zu versammeln an diesem Ort, um zu kämpfen. Wer genau ist dabei? Also es werden mehrere Heere genannt. Dafür müssten wir zum Beispiel Daniel Kapitel 11 lesen am Ende. Da ist die Rede von einem König des Südens, von einem König des Nordens. Etliche sagen, der Antichrist ist dieser König des Nordens. Etliche sagen, nein, er ist noch eine dritte Partei. In der Offenbarung lesen wir auch von einer unfassbar großen Armee, die aus dem Osten kommt. 200 Millionen Krieger. Kaum vorstellbar. Also mir scheint es, dass da mindestens 3 große Parteien aufeinandertreffen. Also ich möchte das auch mal machen, ich möchte mich auch mal ein bisschen aus dem Fenster auslehnen. Heute würde ich mal beispielsweise sagen, könnte die muslimische Welt sein im Süden, im Osten, die Asiaten, die würden so eine Armee zusammenbringen. Ja, und dann gibt es natürlich auch der Westen mit dem Antichristen, würde passen. Aber nagelt mich da bitte nicht fest. Eines wird mir auf jeden Fall deutlich, der Antichrist ist nicht im wortwörtlichen Sinne ein Weltherrscher. Es wird ja oft so geschildert, wenn der Antichrist kommt, dass alle Länder, alle Sprachen sich ihm beugen werden, ihn annehmen werden und so weiter. Ja, in der Offenbarung gibt es eine ähnliche Aussage, aber wir sehen eines sehr klar. Es ist ähnlich wie bei Rom. Rom hat überall seine Fühler hingestreckt. Überall hatte Rom seinen Einfluss. Das bedeutet aber nicht, dass Rom gemocht wurde von allen. Wir sehen das, es gab immer wieder Aufstände. Allein die Juden haben viele Aufstände ausgeübt. Und hier am Ende passiert nämlich genau das. Da werden alle Armeen zusammengebracht. Und jetzt will man schauen, wer am Ende die Oberhand hat. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, man kommt zusammen, um Israel ein für alle Mal zu beseitigen. Mit einem hat man hier aber nicht gerechnet. Das sieht man in Kapitel 16, Vers 14. Schaut mal am Ende diesen Begriff oder diese Worte. An jenem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Also hier ist ganz klar die Rede davon, am Ende hat Gott sie zusammengebracht und er führt hier seine Schlacht aus. Ich lese mal jetzt diese Verse nicht komplett vor. Offenbarung 19, die hatten wir ja schon beim vorherigen Thema gehört, 14 und 15. Da ist nämlich die Rede davon, dass Jesus wiederkommt. Und die Heere im Himmel folgen ihm. Und ich bin davon überzeugt, das sind die Engelsheere, das ist die entrückte Schar, die am Ende entrückt wird. Und wir kommen alle hinab. Vers 19, das können wir lesen. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt, und mit seinem ganzen Heer. Und wer ist das? Wer gehört zu diesem Kriegsheer dazu, die mit Jesus unterwegs ist? Das wurde in Vers 14 so beschrieben, sie sind bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Wisst ihr was? Ich glaube, bei dieser Schlacht werden wir dabei sein. Auch diejenigen, die sich Kriegsdienstverweigerer nennen, glaube ich, ihr müsst dran. Einmal im Leben müsst ihr mal bei einer Schlacht dabei gewesen sein. Und das wird wahrscheinlich diese Endschlacht sein. Ich weiß nicht, vielleicht darf ich das beobachten, bis sie am Rande stehen, ich weiß es noch nicht genau. Und der Herr Jesus macht das mit seinen Engelsheeren. Aber ich werde wohl dabei sein. Aber eines ist mir hier eben auch bewusst geworden. Am Ende sind wir tatsächlich in jeglicher Hinsicht Überwinder. Vorher haben wir das immer wieder gelesen, moralisch. Moralisch sind wir Überwinder. Und am Ende sind wir mit Jesus dabei, wo der Feind all für alle Mal überwunden wird. Mit Gewalt, mit Kraft, mit Macht. Da sind wir dabei. Und so können wir das wirklich sehen, mit Jesus sind wir in jeder Hinsicht Überwinder. Das ist so. Ich möchte den letzten Vers lesen, dann schließen wir ab. Wem wird am Ende die Herrschaft zugesagt? Kapitel 20, Vers 4. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen weder auf ihrer Stirn noch auf ihrer Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Es sind die Überwinder. Die herrschen am Ende. Und das möchte ich uns nochmal ganz zum Ende zurufen. Geschwister, lasst uns heute schon einen festen Stand einnehmen. Es gilt heute schon zu überwinden. Amen.